Tobias Becker ist Privatdozent für neueste Geschichte an der Freien Universität Berlin, ab Oktober 2026 Gastprofessor für deutsche und europäische Geschichte an der Karls-Universität in Prag. Und er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Heimweh nach gestern. Eine Geschichte der Nostalgie in Deutschland. Und der Klappentext behauptet, Tobias Becker erzählt die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands durch seinen Umgang mit der Vergangenheit. Hallo Tobias.
Hallo Holger.
Was ist eigentlich neueste Geschichte?
Neueste Geschichte, man kann sich ein bisschen darüber streiten, aber im Wesentlichen ist das die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, und dann Zeitgeschichte wäre nochmal speziell die Geschichte, jetzt würden wir sagen, seit 1945, das verschiebt sich dann immer ein bisschen, also die Geschichte quasi dessen, was man noch mitlebend einigermaßen erfassen kann.
Das ist die Zeitgeschichte, okay. Aber ich bin jetzt nicht 49, also ich bin Jahrgang 69. Das heißt, wenn ich Zeitgeschichte sage, dann alles ab 69 sozusagen.
Ja, also ich meine, man guckt natürlich im größeren Rahmen, und wir haben natürlich auch noch Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, und das würde dann auch noch in die Zeitgeschichte zählen. Aber diese Epochenabgrenzungen sind natürlich auch immer ein bisschen künstlich.
Warum gerade Nostalgie? Was hat dich daran interessiert?
Ja, also zunächst mal waren das zwei Ausgangspunkte. Ich habe vorher mich beschäftigt mit Unterhaltungstheater und da speziell mit der Operette. Und da hat man ja häufig die Vorstellung, dass das so was Nostalgisches ist, wie Peter Alexander oder dergleichen, wo dann irgendwie, ja, also die Zeit irgendwie vor dem Zweiten Weltkrieg oder noch vor dem Ersten Weltkrieg heraufbeschwört
hat. Was man dann so im Kopf
hat. Genau. Ja, okay. Und das habe ich dann auch so ein bisschen übernommen und habe mich gefragt, naja, was ist das eigentlich fair und was heißt das Nostalgie? Ist das nicht vielleicht ein bisschen vorschnell und auch ein bisschen so eine abwertende Vokabel, müsste man da nicht mal genauer nachschauen. Und dann war so ein bisschen meine Idee zu gucken, wie Leute sich die Vergangenheit nostalgisch aneignen. Also ich wollte mir so Leute, die sich für Dampflokomotiven begeistern, Heimatmuseen, Leute, die sich kleiden wie in der Vergangenheit und sowas. Damit wollte ich mich ursprünglich beschäftigen, und da habe ich natürlich mich erstmal eingelesen, was bedeutet Nostalgie, wie verwenden Wissenschaftlerinnen diesen Begriff. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, da geht also vieles durcheinander und jeder hat eigentlich eine eigene Definition davon, und das ist sehr vieldeutig und ungenau. Und dann dachte ich, okay, also jetzt müsste man erstmal so einen Schritt nochmal zurücktreten und sich erstmal diese Geschichte dieses Konzepts und des Begriffs, wo kommt der überhaupt her, wie haben sich die Bedeutungen verändert und so anschauen. Und das wurde dann so groß, dass das letztendlich dann zu dem ersten Buch wurde, das auf Englisch erschienen ist, das meine Habilitation war. Und da ging es eher um die USA und Großbritannien und quasi die englische Seite des Begriffs. Und jetzt in diesem neuen Buch geht es also vor allem um Deutschland, das geteilte und wiedervereinigte Deutschland.
Es gibt in den USA und Großbritannien einen anderen Nostalgiebegriff als bei uns?
Ein bisschen schon. Zumindest gibt es ihn etwas früher. Also da findet man ihn in der neuen Bedeutung. Also da sollte ich vielleicht zuerst sagen.
Die neue Bedeutung? Stimmt. Jetzt wird es kompliziert. Genau. Wir machen ein Schaubild.
Genau. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen weiter zurückspringen, weil ursprünglich ist das quasi ein erfundener Begriff. Das Jahr ist 1688 und die Stadt ist Basel. Da gibt es einen jungen Medizinstudenten, Johannes Hofer, und der braucht ein Thema für seine Dissertation, mit der er sich vor den Professoren bewährt, und dann fällt ihm auf, dass in seiner medizinischen Praxis ihm in der letzten Zeit viele Geschichten oder Patientinnen untergekommen sind, die an Heimweh leiden. Und für Heimweh braucht er nun, also aus dem Schweizerdeutschen ist auch noch ein relativ neuer Begriff da, und da braucht er jetzt nun einen medizinischen Fachbegriff, der also etwas seriöser sich anhört, und da erfindet er eben diesen Begriff aus dem altgriechischen Nostos und Algos, Rückkehr und Schmerz, eben der Nostalgie. Hab noch ein paar andere Vorschläge, die ziemliche Zungenbrecher sind, aber Nostalgie ist dann das, was letztendlich Einzug in die medizinische Fachsprache hält. Und dann ist eigentlich erstmal bis zum 20. Jahrhundert hindurch Nostalgie, sofern der Begriff überhaupt benutzt wird. Und er wird eigentlich hauptsächlich eben in der medizinischen Fachsprache benutzt, ein Begriff für Heimweh.
Ja. Also im Grunde die Beschreibung eines depressiven Zustandes?
Ja, und auch jetzt einer Sehnsucht nach einem Ort. Ja.
Und zwingend ein Ort, nicht eine Zeit.
Genau.
Also, weil heute ist es ja eher eine Zeit.
Ja. Okay. Es gibt dann schon im 18. Jahrhundert Leute wie zum Beispiel Immanuel Kant, die sagen, naja, also wenn dann die Leute tatsächlich zurückkehren in ihr Dorf oder in ihre Heimat, die sie vermissen, nostalgisch, dann stellen die ja fest, dass dieses Vermissen eigentlich dann häufig gar nicht befriedigt wird, weil sich dann dieser Ort schon so stark geändert. Stadt hat. Also da kommt schon so eine zeitliche Dimension hinein. Aber im Großen und Ganzen geht es eher um quasi die räumliche Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einer Heimat, die man verloren hat. Und das ändert sich dann im 20. Jahrhundert. Und zwar zunächst mal im Englischen fällt das auf in eine Sehnsucht nach der Vergangenheit.
Mhm.
Und ja, noch in der Zwischenkriegszeit zum Beispiel schreibt Karl Jaspers sein erstes Buch, er ist ja auch Psychiater, schreibt er über Heimweh und Verbrechen. Und da taucht zwar Nostalgie auf in seinem Forschungsrückblick, aber er verwendet dann schon wieder den umgangssprachlichen Begriff Heimweh. Und Nostalgie wird dann erstmal quasi frei für eine neue Aufladung. Und in den 60er Jahren taucht er dann zunächst im englischsprachigen Kontext auf als eben Sehnsucht nach Vergangenheit und dann ziemlich schlagartig 1973 in der Bundesrepublik, dann eben aus dem Amerikanischen kommend und der dortigen Diskussion als ja, Heimweh, eben Sehnsucht nach Vergangenheit, wie wir ihn heute mehr oder weniger benutzen.
73?
Ja.
1973?
1973,
so ja. Jung ist das Konzept?
So jung, mehr oder weniger, weil 73 hat nämlich der Spiegel im Januar eine Titelgeschichte, die heißt Nostalgie, das Geschäft mit der Sehnsucht. Und das ist stark beeinflusst durch die amerikanischen Medien, die der Spiegel da aufgreift und macht das eben zu einem großen Thema. Und man kann eigentlich ziemlich genau sagen, ab dieser Spiegelgeschichte ist dann der Begriff in den 70er Jahren in aller Munde und dann schreiben eben auch vermehrt andere Medien und Intellektuelle darüber.
Aber die Sehnsucht nach einer früheren Zeit, die ist doch älter als die 1970er Jahre, dann... Aber wir haben es anders genannt, oder?
Das stimmt. Und das ist quasi die interessante Frage. Wie ist das eigentlich, wie ist das mit bei einer Emotion oder bei einem Konzept wie Nostalgie, wenn es dafür keinen Begriff gibt? Ja, also verschiedene Kolleginnen und Kollegen versuchen das dann eben auch aufs Mittelalter oder anzuwenden, um jetzt ganz weit zurückzugehen. Und das ist natürlich die Frage, geht das so auf? Weil das Mittelalter ja ganz andere Vorstellungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hatte, als sie sich dann in der Moderne herauskristallisieren. Und Nostalgie, und das ist auch so ein bisschen mein Erklärungsansatz, auf den wir noch kommen werden, hat eben ganz viel mit der Vorstellung von Zeit zu tun, wie sie sich in der Moderne herausbildet und eben auch mit der Vorstellung von Fortschritt. Weil die Frage ist natürlich, warum passiert das quasi in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dass plötzlich eben dieses Konzept nicht nur da ist, sondern dass auf einmal auch sehr viele Leute das verwenden und darüber schreiben.
Nein, nicht nur das. Also das ist ja, es ist im Grunde überall. Es ist ein ubiquitäres Ding.
Seither, ja.
Und vorher war das nicht so. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich meine, früher war alles besser. Das wissen wir doch nicht erst seit den 70er Jahren.
Ja. Also ein früheres Beispiel, das man nennen könnte, wäre der französische Soziologe Maurice Alpfachs, der eben dieses Konzept vom kollektiven Gedächtnis, also dass wir uns nicht nur als Individuen erinnern, sondern eigentlich vor allem als Gruppen, als Teil von Familien, Verbänden, Nationen, Religionsgemeinschaften und so weiter. Und der ist einer der Ersten, der dann eben auch im Rahmen dieses Buches wissenschaftlich über Nostalgie schreibt und eben sagt, ja, das sehen wir ja häufig bei alten Menschen, die dann eben sagen, ja, früher war alles besser und so weiter. Das erklärt er damit, dass man im Alter weniger neue Eindrücke hat, natürlich wie als Kind oder Jugendlicher und dann eher eben da zurückdenkt und dass man auch quasi weniger Anteil am Leben nimmt und dadurch eben diese eigene Jugendkindheit verklärt. Und dann sagt er aber relativ schnell, naja, im Großen und Ganzen denken wir ja alle so und wir finden das häufig. Und das hat es sicherlich auch vorher gegeben, aber es hat kein besonderes Interesse erregt und es gab auch kein intellektuelles Konzept, mit dem das beschrieben wurde.
Ja. Also es wurde keine Wissenschaft darüber betrieben und es wurde kein Geld damit verdient.
Ja, genau. Ich meine, man könnte als Anfang, könnte man jemand wie Nietzsche zum Beispiel ausmachen im 19. Jahrhundert in seiner Kritik des Historismus. Da könnte man sagen, auch wenn der Begriff noch nicht da war, schwingt da auch so eine gewisse Nostalgiekritik mit, wenn er sagt, also wir beschäftigen uns zu viel mit der Vergangenheit, wir verwenden die Vergangenheit falsch, die Vergangenheit sollte eigentlich einen Nutzen für das Leben haben und also für die Gegenwart und was wir gerade brauchen. Und das könnte man sagen, ist auch schon so eine Nostalgiekritik avant les lettres. Und das meiste, was eigentlich über Nostalgie geschrieben wurde, ist Nostalgiekritik.
Jetzt haben wir noch nicht besprochen, was Nostalgie eigentlich ist, oder?
Ja.
Was ist das denn dann?
Ja.
Beziehungsweise, lässt sich ja gar nicht sagen, sondern wenn man über die Geschichte der Nostalgie redet, Was war Nostalgie denn alles?
Genau. Also zunächst mal Heimweh, aber auch das verändert sich natürlich über die Jahrhunderte. Also wie genau das zu fassen ist, welche Symptome das hat. Und im 20. Jahrhundert könnte man sagen, ganz quasi mit so einer Grunddefinition, die man eben auch in den Wörterbüchern findet, wäre es eine Sehnsucht nach der Vergangenheit beziehungsweise meistens einer bestimmten Periode in der Vergangenheit. Das wäre vielleicht so ein Grundkonsens, auf den sich alle einigen könnten. Aber dann geht es im Grunde schon los, dass das natürlich auch in Sprachen unterschiedliche Verwendungen hat. Also im Französischen ist es nochmal sehr viel breiter. Da kann Nostalgie auch einfach Sehnsucht heißen. Mhm. Ja, ohne diesen direkten Bezug auf die Vergangenheit, also Halbwachs spricht auch von nicht nur von Nostalgie, sondern eigentlich von Nostalgie du passé, also einer Sehnsucht nach dem Früheren. Ja. Und im Deutschen hat man dann mehr oder weniger das übernommen, was aus dem amerikanischen Englisch kam. Aber wie man das dann konkret auffasst, wie man das erklärt, wie man das einordnet und so weiter, da gehen dann die Meinungen sofort sehr weit auseinander. Und da besitzt eben Nostalgie sehr viel breitere Konnotationen. Ja, auch umgangssprachlich verwenden wir es ja häufig negativ. Das hat mich nostalgisch gemacht. Oder es gibt Nostalgieläden oder Nostalgieradio und so. Aber in der Wissenschaft, da ist Nostalgie also fast immer, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Psychologie zum Beispiel, ist das eigentlich eher ein Problem, weil es als ein falscher Umgang mit Vergangenheit oder eine falsche Vorstellung von Vergangenheit gesehen wird.
Ist es denn eine falsche Vorstellung von Vergangenheit? Das kannst jetzt auch nur du für dich beantworten wahrscheinlich, ne? Weil,
Ich finde eigentlich eher das Interessante, und das habe ich quasi in dem ersten Buch gemacht und auch in dem jetzigen, zu schauen, wie haben eigentlich die Leute diesen Begriff verwendet und was sagt das denn da über sie aus? Ja. Ja, weil meistens sagt diese Nostalgiezuschreibung mehr über die Leute aus, die sie verwenden, als diejenigen, auf die sie projizieren. Ja? Mhm. Weil die sagen dann häufig, das ist eigentlich gar nicht Nostalgie, sondern ich mache das aus den und den Gründen oder meine Interessen sind die und die. Und da wird es dann häufig problematisch und deswegen habe ich auch quasi dieses erste Projekt nicht weitergemacht, weil wer sagt eigentlich, dass jemand, der sich für ältere Mode oder was weiß ich, Retro-Fahrräder oder Radios für Vinyl und zugleich interessiert, dass das nostalgisch ist. Das ist ja erstmal eine Setzung und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die diesen Begriff für sich annehmen und andere würden den aber komplett abstreiten. Und ich meine, so ein Punkt, wo sich das besonders kristallisiert, ist natürlich diese ja auch sehr ja stark geführte Debatte über Ostalgie in den 90er Jahren.
Ostalgie? Ja. War das Nostalgie?
Das war quasi die Vorstellung oder der Vorwurf so ein Stück weit, dass eben Ostdeutsche nostalgisch sind für die Zeit der DDR. Und da schwingt eben ganz stark die Konnotation mit, die Nostalgie vorher schon bekommen hat in dieser ganzen Auseinandersetzung seit den 70er Jahren. Nämlich, dass Leute, die nostalgisch sind, dass die eigentlich auf einem falschen Weg sind. Also die beschäftigen sich nicht mit der Gegenwart, die schauen nicht in die Zukunft, sondern die schauen zurück.
Und Zeitverschwendung.
Zeitverschwendung, damit lösen wir nicht unsere Probleme. Ja. Man träumt sich da weg, das ist Eskapismus und so weiter. Aber es ist natürlich viel komplizierter. Also erstmal müsste man, oder das mache ich dann auch in dem Buch, schaue mir das an, ist das eigentlich all das, was, also hat es Ostalgie eigentlich überhaupt gegeben? Und ich würde sagen, also vielleicht so ein bisschen, aber in vielen der Fällen könnte man durchaus anderer Meinung sein.
Also Ostalgie im Sinne von dieser Zeitverschwendung, das ist die Leute dann Spreewaldgurken haben wollen und Bautzener Senf und so, wird ja auch als Nostalgie bezeichnet, aber das ist ja keine Zeitverschwendung. Also ich habe dann halt einfach Bock auf den Geschmack, den ich vor 30 Jahren mal cool fand.
Oder ich meine, warum wäre es nostalgisch in den 90er Jahren weiterhin irgendwie Spreewaschmittel, Spreewaldgurken und Rotkäppchensekt und was dann immer die Beispiele sind zu kaufen? Es würde ja niemand sagen, dann in Westdeutschland, du trinkst irgendwie noch Metternich-Sekt irgendwie. Ja, das ist ja 50er Jahre oder sowas. Sondern da sehen wir sehr klar, dass da eben hinter diesen Nostalgie-Auseinandersetzungen auch eine Ideologie steht, nämlich diese Ideologie der Moderne, eine bestimmte Vorstellung von Zeit. Also jemand, der eben über Nostalgie redet, nimmt eben immer an, dass er oder sie selbst up-to-date ist.
Genau, ich bin progressiv, Gegenwart. Aber du bist ja so rückwärtsgewandt, dass du sogar noch Spreewaldgurken isst.
Also die Ostdeutschen, die sind da aber, wenn ich jetzt im Westdeutschland Udo Lindenberg höre oder irgendwie Nutella.
Das ist völlig normal, also ganz normale Entwicklung, die da stattgefunden hat. Ja, stimmt.
stimmt.
Das ist das, was als normal gesetzt wird. Und es ist im Grunde eine temporale Form von Othering, könnte man sagen, dass man eben sagt, die Person oder dieses Produkt oder so, diese Gruppe von Menschen, die ist eigentlich noch in der Vergangenheit. Ich bin in der Gegenwart und die müssen jetzt erstmal hier in die Moderne, in die Gegenwart geholt werden. Deshalb, und das ist quasi das Kernproblem der Nostalgie, weshalb ich auch glaube, dass der Begriff nicht wissenschaftlich gut zu verwenden ist, dass da immer diese Vorannahme mitschwingt. Es gibt eine lineare, universelle Zeit, die für alle zutrifft, die überall gleich ist, die von allen gleich erfahren wird. Und wir stellen ja jeden Tag fest, dass das nicht der Fall ist, sondern dass alle möglichen Zeitlinien durcheinander gehen, Vergangenheiten zurückkehren, Zukünfte projiziert werden und so weiter.
Na, und vor allen Dingen setzt es ja auch voraus, dass es innerhalb dieser kontinuierlichen Zeitlinie Abgeschlossenheiten gibt, auf die ich dann überhaupt erst zurückblicken kann,
genau,
die es vielleicht gar nicht gibt, weil die Vinylschallplatte war ja nie weg.
Ja. Genau. Und das ist natürlich die Frage, beziehungsweise das fällt dann eben auch auf in diesen Nostalgie-Debatten, dass man erst einmal was auch dann feststellt, dass etwas weg war. Also wenn man jetzt sagt, oh, die Vinylplatte, die kehrt jetzt wieder, steckt erstmal die Erkenntnis dahinter, naja, das war ja weg. Und da sind wir auch so ein bisschen in so einer generationellen, sagen wir mal, Vorprägung. Das findet man nämlich auch häufig, wenn zum Beispiel auch jetzt wieder so Phänomene wie das 90s Revival oder Y2K oder jetzt hatten wir Anfang des Jahres dieses, wo Leute auf Social Media irgendwie Bilder von 2016 gepostet haben. Und da ist auch immer schnell die Erklärung, ah, das ist ja nostalgisch. Und bei diesem letzten Beispiel trifft das vielleicht zu. Aber bei vielen anderen fällt eben auf, dass das gerade junge Leute sind, Jugendliche, die eigentlich Altes zurückbringen, die auf die Flohmärkte gehen und die Secondhand-Läden und so weiter und die jetzt, was weiß ich, 90er-Jahre-Mode kaufen, wo ich als jemand, der die 90er-Jahre erlebt hat und das erste Mal gesehen hat, irgendwie in der Bushaltestelle auch erstmal dachte, was passiert hier jetzt eigentlich?
Frag mich mal, wie es mir geht, ich war in den 80ern schon dabei.
Ja. Und das sehen wir eigentlich immer wieder. Also zum ersten Mal in den 70er Jahren, da gibt es so ein großes Revival des Rock'n'Rolls der 50er Jahre. Und da wird dann eben auch gesagt, was passiert hier eigentlich? Die Jugendlichen, die sollen ja eigentlich eine neue Jugendkultur erfinden. Und jetzt greifen die aber auf die Vergangenheit zurück und dann auch noch auf die Jugendkultur ihrer eigenen Eltern.
Ja.
Und wie können wir das erklären? Und da war eben Nostalgie eine dieser Erklärungen. Wenn man sich dann aber anguckt, was diese Jugendlichen so sagen und wie die eben diese Artefakte verwenden, Rock'n'Roll, und quasi das Outfit der Teddy Boys aus den 50er Jahren und so, dann ist das eigentlich gar nicht so sehr nostalgisch, sondern für die war das ja irgendwie wieder was Neues. Also die haben damit experimentiert, die haben zwar was zurückgebracht, aber haben was ganz anderes damit gemacht.
Das heißt, der Nostalgiker wäre dann der in den 50ern, also wenn ich jetzt, der in den 80ern Jugendlicher war, wenn ich jetzt anfangen würde, wieder mit so Schulterpolstern im Sakko und dünnen Lederkrawatten auf dem Polohemd rumzurennen, dann wäre ich zu Recht Nostalgiker.
Könnte man sagen, und ich meine, diese Leute gibt es natürlich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nostalgie dabei gar, also so wie wir es umgangssprachlich verwenden, dabei gar keine Rolle spielt, aber ich würde sagen, bei diesen Retro-Trends, da sind eigentlich andere Motivationen dahinter und viel stärker. Und es sind eigentlich weniger die Leute, die quasi die 80er mitgemacht haben und dann die in irgendeiner Form archivieren wollen für sich und immer noch versuchen, in diesem Lebensgefühl zu bleiben oder das wieder rauf zu evozieren. Sondern es ist einfach das, was jetzt gerade in den Secondhand-Läden und den Flohmärkten ankommt. Und dann wird das neu kombiniert und was Neues damit gemacht.
Und bei Stranger Things läuft die ganze Zeit ein Soundtrack aus den 80ern und 90er Jahren. Darum hören die diese Musik.
Ja, und plötzlich ist Kate Bush, hat quasi den Erfolg ihrer Karriere völlig überraschend. Und aber ist das dann tatsächlich für die jüngeren Zuschauer irgendwie nostalgisch oder eine Traumwelt? Wie spricht das die Älteren an? Also es schwingt sicherlich mit, aber da sind noch ganz andere Gründe, Aspekte im Hintergrund.
Absolut. Also ich würde meiner Tochter, die ist 16, der würde ich nie vorwerfen, dass sie nostalgisch ist, nur weil sie diese Musik hört. Also ich halte die für bescheuert, weil sie diese Musik hört und sich nicht selbst was einfallen lässt, aber das ist halt was ganz anderes. Aber das heißt, nostalgisch oder Nostalgiker zu sein, ist eigentlich, hat eigentlich die Sphäre der Medizin nie wirklich verlassen.
Ja.
Das, na, du bist doch Nostalgiker, ist ja eigentlich auch nichts anderes als, du bist doch krank.
Ja, genau, den Punkt würde ich auch machen, denn es ist vielleicht kein Zufall, dass dann den Begriff, den man verwendet in den 70er Jahren oder seit den 60er Jahren, dass das eben jemand ein Begriff ist, der aus der Medizin kommt, also der schon mal so eine pathologische Bedeutung hatte, eine Krankheit bezeichnete. Und damals war es eben eine, die man glaubte auch irgendwie körperlich beobachten zu können. Und jetzt ist es eigentlich eher so eine kulturelle Krankheit. Ja, also was ist los mit den Leuten, dass sie eben nicht in die Zukunft schauen und irgendwie visionäre Entwürfe haben, sondern dass sie jetzt plötzlich in den 70er Jahren zurückgucken. Und das Interessante ist eigentlich, dass sich gar nicht so sehr die Phänomene verändert haben, sondern wie man drauf schaut. Weil wenn wir uns jetzt wirklich die Jugendkultur, die Gegenkultur der 60er Jahre angucken, ja, ich meine, die Beatles, die Hippie-Kultur und so, da ist ja auch jede Menge Rückgriffe auf Altes, ja, wenn wir an Sgt. Pepper denken, wenn wir an die Hippies denken, die irgendwie auch auf die Flohmärkte gehen, sich die Kleidung selbst schneidern und irgendwie aus der Gesellschaft aussteigen wollen und so. Das könnte man auch alles nostalgisch nennen, auch quasi den Folk von Bob Dylan und so weiter. Mhm. Der Begriff taucht da aber nicht auf, sondern das ist eben Teil der Jugendkultur, das ist irgendwie anerkannt und dieselben Phänomene dann in den 70er Jahren, da ist dann plötzlich der Begriff da. Also meine Erklärung wäre, dass sich nicht die Phänomene ändern, sondern dass sich ändert, wie auf die Phänomene geschaut haben, weil wir in einer anderen Situation sind, 60er Jahre, 70er Jahre. Also diese Zeit quasi des Aufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg, der Fortschrittsoptimismus, der Glaube, man kann quasi alle Probleme durch Naturwissenschaften und so weiter beseitigen, die bessere Zukunft kommt. Der nimmt ab, weil sich jetzt zeigt, irgendwie Ressourcenerschöpfung, ja, der Club of Rome.
Wie viel besser soll es uns denn noch gehen?
Ja. Und diese Fortschrittsversprechen gehen nicht mehr auf. Und das sehen wir ja momentan auch ganz brutal, dass quasi eben ja für die meisten jüngeren Leute diese Vorstellung, die eben lange Zeit, die immer noch mitschwingt, ja, also jeder zieht raus in sein Eigenheim, Familie, Auto und so weiter, das geht einfach nicht mehr auf, sondern das produziert so viele Probleme, dass sich da durchaus große Ähnlichkeiten zu den 70er Jahren ergeben und dann wird plötzlich dieser Vergangenheitsbezug zum Problem, weil eben die Zukunft problematisch wird.
Aber das Eigenheim, das wird ja gar nicht zum Problem, sondern wir glauben ja immer noch daran, dass wir, also letztendlich ist ja dann der Glaube an das Eigenheim auf dem Land die eigentliche Nostalgie.
Das könnte man so sagen, ja.
Also eine unbemerkte Nostalgie sozusagen.
Ja, dass wir immer noch daran festhalten, an gewissen Vorstellungen, wie quasi Gesellschaft zu sein hat, die aber von denen wir eigentlich wissen, dass sie ökonomisch und vor allem ökologisch nicht mehr aufgehen und wir eigentlich Gesellschaft anders organisieren müssten. Ich würde es nicht nostalgisch beschreiben, weil ich große Probleme jetzt mit diesem Begriff habe, nachdem ich mich so lange damit beschäftigt habe, aber es ist irgendwie sehr quasi festgefahren, konservativ, traditionell und ja.
Wie würde man das dann aufbrechen? Also wir müssten ja dann tatsächlich unsere Zeit, also die Vorstellung, die wir von unserer Zeit haben, komplett auseinandernehmen und sich im Grunde jedes einzelne Ding, von dem wir glauben, dass es eine Zukunft hat, sich anschauen und wirklich fragen, hat es in Zukunft, gehört das wirklich in die Mottenkiste, aus der es dann irgendein Nostalgiker vielleicht irgendwann mal wieder rausholt, weil er halt gerade Bock drauf hat, mit einem Achtzylinder durch die Gegend zu fahren oder so.
Ja, also im Grunde leben wir eigentlich schon in dieser Welt. Es fällt uns nur häufig nicht so richtig auf. Ja. Also wenn wir jetzt hier rausgehen auf die Straße, ich meine, da sehen wir Häuser, die stammen noch aus dem Kaiserreich, andere aus den 50er Jahren, Neubauten und so weiter. Wir sehen Leute, die gekleidet sind wie in unterschiedlichen Zeiten, die natürlich auch unterschiedlicher Generationen sind. Also eigentlich leben wir alle täglich in so einem Wirrwarr von Zeiten, aber weil wir eben diesen Zwang haben, das zu ordnen und uns zu synchronisieren, versuchen wir es immer wieder auf diese lineare Ebene runterzubrechen. Das war gestern, das waren die 80er Jahre, das gehört in diese Schublade und das nicht und so. Und tatsächlich müssen wir vielleicht ein bisschen daran ansetzen, dass wir eben über diese Zeitkategorisierung und uns über Zeitdenken nachdenken, um vielleicht auch Gesellschaft anders organisieren zu können.
Ich habe eingangs gesagt, du erzählst die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands.
Ja.
Wie erzählst du die? Also wo entlang? Also irgendeinen Faden musst du ja aufgenommen haben, vermutlich die Zeit, ne?
der Faden ist eigentlich die Auseinandersetzung mit Nostalgie. Und ich finde, dass gerade Deutschland ein besonders interessantes Fallbeispiel ist, diese Frage zu stellen, wegen eben dieser Teilung und gewissen Ähnlichkeiten und Unterschieden. Ich habe ja schon gesagt, dass eben 73 ist dieses Spiegelcover und plötzlich ist Nostalgie in der Bundesrepublik ein großes Ding. Mhm. Und eigentlich fast im selben Jahr, auf jeden Fall, aber dann 1974 sieht man, plötzlich schreibt man auch in der DDR darüber. Und wenn man aber in die DDR, in den DDR-Duden und in das Meyers-Lexikon der DDR reinschaut, dann hat man keine so neutrale Definition, wie man sie eben in den entsprechenden Lexika in der Bundesrepublik finden würde, also Sehnsucht nach Vergangenheit, sondern da ist dann gleich von reaktionär die Rede. Oh. Also Nostalgie wird politisch einsortiert, ja, und wird dann eben auch, wenn man sich Presseberichte oder Reden von Politikerinnen anschaut, wird dann eben auch sofort als etwas Westliches markiert. Und das ist eigentlich im Westen nicht anders, weil in der Bundesrepublik, auch wie in den USA, versteht man Nostalgie als ein westlich-kapitalistisches Phänomen. Ja?
Okay.
Da geht es eigentlich darum, wieder quasi alte Waren nochmal in Umschwung zu bringen. Also könnte man jetzt wieder das Beispiel Vinyl aus unserer Zeit, also vielleicht kann man ja damit noch Geld verdienen, es ist schon aus der Mode gekommen. Ah, naja, bringen wir es wieder in die Mode zurück, dann ist es wieder Teil des kapitalistischen Kreislaufs.
Ja. In Wertsetzung des Heimwehs, ja. Gleichsam.
Ja. Und so erklären das Intellektuelle in der Bundesrepublik und das passt natürlich sehr gut, wie auch die DDR das versteht. Und da kommt natürlich dazu, dass sich die Bundesrepublik als einen Staat sieht, der in dem alten imperialistischen, faschistischen, kapitalistischen Geist stecken geblieben ist. Und da ist natürlich die sogenannte Nostalgiewelle, die dann in den 70er Jahren in der Bundesrepublik ausgelobt wird, passt dann natürlich perfekt in dieses Bild hinein.
Die
bestätigt,
absolut, ja.
Bestätigt alles, was DDR-Intellektuelle sowieso über die Bundesrepublik denken. Und deswegen greifen die das eigentlich recht dankbar auf. Und damit einhergeht, dass man gleich sagt, sowas gibt es bei uns nicht. Weil wir sind ja schon in der Zukunft angekommen. Wir haben die sozialistische Gesellschaft
Stimmt, die waren uns ja voraus.
Ja, klar, ja. Und wonach, also das ist aus so einer Rede bei einem FDJ-Kongress, fragt ein Politiker, wonach sollte sich denn die Jugend der DDR sehnen? Ja, weil ja, man lebt ja am besten aller Länder und man sieht ja zugleich auch, ist ja kapitalistische Krise auch in der Bundesrepublik, Ölkrise, Arbeitslosigkeit in den 70er Jahren. Deswegen passt das da sehr gut rein. Und insofern passt Nostalgie auch in diesen Systemkonflikt. Und dann kracht es aber quasi 89, 90 und danach sieht es dann komplett anders
Moment,
aus.
Wie hat denn die Bundesrepublik auf die DDR-Nostalgie reagiert? Also auf den Nostalgiebegriff der DDR, hat die Bundesrepublik darauf überhaupt irgendwie reagiert?
Nein. Haben die einfach, okay. Das ist auch sehr bezeichnend, dass eben die DDR ganz stark aus dieser Abgrenzung gegen die Bundesrepublik lebt und eben auch sehr genau die bundesrepublikanischen Medien verfolgt. Ja. Also Journalistinnen in den DDR haben da jeden Morgen quasi erstmal geguckt, was im Westen geschrieben ist und sich das dann eben auch zunutze gemacht für ihre eigene Medienberichterstattung. Und in der Bundesrepublik hat sich eigentlich, also zumindest was dieses Thema angeht, niemand dafür interessiert, was da in der DDR sich abspielt, sondern da war natürlich sehr viel wichtiger das westliche europäische Ausland und dann die USA. Ja. Und ich meine, besonders deutlich sieht man es, also in den 70er Jahren war viel die Rede von einer Nostalgiewelle, das bezog sich erstmal auf die Popkultur, aber dann auch von einer Nazi-Nostalgiewelle. Ja. Auch das geht 73 los, also quasi 33, 73 und dann kommen eben in diesem Jahr Joachim Fests Hitler-Biografie und andere Bücher heraus. Dann folgen jede Menge Filme und Magazine und alles Mögliche und da hat man sich auch gefragt in der Bundesrepublik, naja, wie kommt das, dass sich auf einmal so viele Leute und gerade die Jugendlichen fürs Dritte Reich interessieren? Naja, auch das wird irgendwie Nostalgie sein und ist das nicht gefährlich? Was sagt das über unser Land? Und natürlich auch das hat man in der DDR dann besonders interessiert aufgegriffen, weil das eben diese ganze Vorstellung von der faschistischen Bundesrepublik nochmal stark gemacht hat. Und das hat man sich eben dann auch propagandistisch zunutze gemacht.
So, dann war die Revolution in der DDR.
Genau. Und dann geht natürlich das alles nicht mehr auf. Und das Interessante ist dann 90er Jahre, wieder vereinigtes Deutschland. Es gibt eine neue Debatte, jetzt Ostalgie. Mhm. Und plötzlich ist dieses ganze alles, was quasi über Nostalgie in den Jahrzehnten zuvor gesagt und geschrieben wurde, ist verschwindet eigentlich, ohne dass irgendjemand das nochmal aufgreift. Also man hätte ja zurückgreifen können auf die älteren Texte und so weiter oder sich drüber nachdenken können, was verändert sich denn jetzt und so weiter. Aber das hätte ja quasi es schwieriger gemacht, in dem Fall Nostalgie als etwas spezifisch Ostdeutsches zu bestimmen. Weil dahinter stand, also hinter der Ostalgie ist eben die Vorstellung, dass die Ostdeutschen oder Teile der ostdeutschen Bevölkerung eben nicht diese westdeutsch-kapitalistische Moderne komplett umarmen und sich zu eigen machen, sondern in vielerlei Hinsicht noch dieser alten Lebensform anhängen. Ob das jetzt Konsumprodukte sind, das kommt etwas später, oder eben die PDS, das ist das frühere Beispiel, das für Sorgen, Sorgen sorgt. Ja. Und da ist die Frage, also wie kommt es? Und da wird eben Ostalgie zu einem Erklärungsmodell, ähnlich wie es dann schon davor ein Erklärungsmodell für popkulturelle Phänomene oder das Interesse am Nationalsozialismus in den 70er Jahren war.
Aber auch nur ein Erklärungsmodell des Westens über die DDR.
Ja.
Die DDR selbst, also die Bevölkerung oder die ehemalige DDR-Bevölkerung, war die sich ihrer Nostalgie bewusst?
Ja, auch das
als ist Nostalgie jetzt, also ne? Ja.
Auch das ist, finde ich, sehr interessant, weil mit der Annahme bin ich auch erstmal gestartet, dass das ein westliches Narrativ über Ostdeutschland ist.
Ja.
Und als ich dann angefangen habe, die Quellen, Zeitungen und so weiter auszuwerten aus dieser Zeit, habe ich aber festgestellt, dass diejenigen, die quasi diese Erklärung am meisten vertreten, also die ersten sind zum Beispiel Wolfgang Thierse und Joachim Gauck, die darüber im Bundestag beziehungsweise in Zeitungen schreiben, ja, also ostdeutsche Intellektuelle und Politiker, und die machen das zunächst mal stark, und sogar viele westdeutsche, zum Teil auch konservative Stimmen, die sind eher so, naja, das ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich und das bezieht sich nur auf die Konsumsphäre und wir sollten das nicht überbewerten und so. Also es ist keine West-Ost-Debatte, sondern es ist eigentlich eine deutsch-deutsche Debatte innerhalb von Gruppen in den beiden Teilen des Landes. Manche, die das eben überzeugen finden und dieses Narrativ pushen, das ist jetzt Ostalgie, oder mit Ostalgie können wir erklären, was da passiert in Ostdeutschland, und andere, die das ganz vehement ablehnen. Und dazwischen sind einfach diejenigen, wie bei all diesen Dingen, die einfach ihr Ding machen und weiter irgendwie Produkte kaufen oder zu Ostalgie-Partys gehen, ja, und denen das völlig egal ist. Ja.
Was wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit ist,
ja,
oder?
Ja.
Warum machen die das? Also warum bezichtige ich andere der Ostalgie oder Nostalgie?
Ja.
Ist das, damit ich mich nicht weiter um die kümmern muss?
Ich würde mal sagen, also ich habe jetzt keine Interviews mit denen geführt. Ja. Das hatte ich mir auch mal überlegt, aber das hat sich dann nicht mehr ergeben. Ich würde es ein bisschen freundlicher sehen, sondern ich glaube, es ist eigentlich eher die Enttäuschung. Also sowohl Thierse, Gauck oder andere, die man da anführen könnte, das sind ja Leute, die jetzt noch zu DDR-Zeiten nicht unbedingt Dissidenten waren, sondern die dann eigentlich eher in der Friedrichschen Revolution umgeschwungen sind,
ja,
Teil dieses Aufbruchs waren und gemerkt haben, okay, hier geht jetzt was, ich kann politisch aktiv werden, ich kann jetzt was verändern, und die diese Chance einfach ergriffen haben. Angela Merkel könnte man auch nennen.
Ja, waren alles nicht die ersten auf
der
Straße.
Die Wendepolitiker, ja. Und dann gibt es eben die Enttäuschung, festzustellen, na, viele meiner Landsleute, die sehen das gar nicht als Chance irgendwie, ja, sondern die haben große Sorgen und die hängen eigentlich noch dem Alten hinterher. Es gab natürlich auch viele Leute in Ostdeutschland, die sich mit dem Regime arrangiert haben, für die das gut funktioniert hat und so weiter. Andere, für die es vielleicht auch nicht gut funktioniert hat, aber die zumindest irgendwie einen stabilen Job hatten und die jetzt plötzlich irgendwie in der Mitte ihres Lebens vor dem Nichts standen und so weiter.
Und vor allen Dingen sich, wie Ilko Kowalczuk immer sagt, sich in ihre eigenen Angelegenheiten auf einmal einmischen müssen. Das muss man ja auch erstmal lernen. Das ist ja. Ja.
Genau, und die das vielleicht auch gar nicht wollten.
Ja, schön, ja, genau.
Und ich habe das zum Beispiel auch bei einer Diskussionsveranstaltung in Erfurt mal da diese Gauck-Zitate gebracht, da meinte auch jemand im Publikum, ah ja, diese Karrieristen. Und das würde ich sagen, nein, also natürlich haben die gewissermaßen Karriere gemacht, aber die haben das ja nicht gemacht, quasi, weil sie gesagt haben, okay, jetzt kann ich im Kapitalismus irgendwie als Politiker Geld scheffeln oder eine besonders gute Karriere machen, sondern weil sie einfach was positiv bewirken wollten und irgendwie diese Chance nutzen wollten und auch genutzt haben. Und andere haben es halt nicht getan oder haben anders gedacht und standen auch in einem anderen Verhältnis zu diesem Regime, das da nicht mehr existierte. Und deshalb würde ich sagen, ist das erstmal quasi die Verwunderung und die Enttäuschung darüber, dass eben die anderen nicht mitziehen, sondern dass die eigentlich sich gut eingerichtet hatten und gar nicht so viel Veränderung wollen.
Mhm.
wie man selbst. Und dann muss man das ja irgendwie erklären. Und dann sagt man, ah ja, die sind ja eigentlich in der Vergangenheit stecken geblieben. Und die müssen sich jetzt ändern. Und das würde ich sagen, haben die erstmal gar nicht böse gemeint. Aber das kann natürlich dann bei denjenigen, denen das ja dann vorgeworfen wird, schon ein Stück weit so ankommen.
Wie ist es denn dann eigentlich heute? Also weil, ne, das, ja.
Das ist jetzt schon.
Wo stehen wir denn? Wie ist denn unsere Zeitwahrnehmung? Der Klappentext des Buches sagt unter anderem: Im Blick aufs Gestern zeigt sich, wer wir heute sind oder sein wollen. Wer wollen wir denn sein? Wer sind wir?
Ja. Gut, ich würde vielleicht noch, bevor wir ins Heute gehen, würde ich vielleicht noch, da wir gerade bei den 90er Jahren unter Ostalgie sind, würde ich sagen, oder was ich versucht habe in diesem Buch zu machen, um da nochmal auch einen anderen Zugriff auf diese Diskussion zu haben, ist eben nach dem Pendant zu fragen, nämlich der Westalgie. Mm. Ja, das ist ja ein Begriff, den anders als die Ostalgie findet man den nicht im Duden und die meisten haben den auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie dir es geht.
Ich habe den vorhin mal gesagt, aber wahrscheinlich, weil ich den bei dir gelesen habe oder weil ich manchmal halt einfach das Gegenteil von irgendetwas annehme, um zu gucken, worum geht es hier eigentlich. Ja. Aber stimmt, also, aber Westalgie ist kein Wort, das benutzt niemand.
Ja. Und viele, denen gegenüber ich diesen Begriff benutze, die sagen auch erstmal, habe ich noch nie gehört oder aber was ist das eigentlich?
Jeder kann sich was
darunter
vorstellen.
Ja. Und das ist eine viel kleinere Debatte, die bricht aber auch in den 90er Jahren auf, dass eben es Leute gibt, die eben sagen, naja, also wir sind ja hier nicht nur eine Ostalgie, sondern wenn wir mal im Westen gucken, da gibt es ja auch eine Verklärung der Bundesrepublik. Ja. Und das gibt dann auch Westdeutsche, die das durchaus also selbstkritisch so sehen, sehr früh. Der Althistoriker Christian Meyer, der schreibt schon eigentlich Anfang der 90er Jahre, schon sehr früh, schreibt er davon, ja, also wir sehen noch Nostalgie auf beiden Seiten des Landes und die problematische als eigentlich die Westdeutsche, ja, die sich quasi immer noch in die Tasche lügen, wir können ohne Veränderungen aus, wir können so weitermachen und die anderen, die machen jetzt einfach mit, aber wir an unserem Lebensstil ändert sich ja nichts. Ja. Also der sieht es recht kritisch und je weiter wir voranschreiten, gibt es eigentlich eher die Stimmen.
Das ist aber dann eher, also die Westalgie ist dann aber eher eine Nostalgie durch Unterlassen.
Ja, oder Nostalgie durch Unterlassen, ja, oder ist es eine nicht eingestandene Nostalgie?
Oder so, ja.
Und je weiter wir gehen, gibt es eigentlich dann auch quasi jüngere Autorinnen und Autoren, die dann das ganz positiv schreiben, die dann sagen, also immer wieder hat man vor allem zu Jubiläen solche Artikel in den Zeitungen, wo Leute sagen, ja, es wird hier die ganze Zeit von Nostalgie geredet und so, aber ich habe doch gemerkt, in meinem Leben 89, 90, da ist nicht nur die DDR untergegangen, sondern auch die Bundesrepublik, wie ich sie kenne, ja. Für mich hat sich auch viel verändert, darüber redet niemand, und das wiederholt sich eigentlich immer wieder. Also da haben wir so eine positive Beschwörung einer Westalgie, während ich das für die Ostalgie gar nicht gefunden habe. Also ich habe das gesucht, dass Leute mal sagen, Ostalgie ist doch super, ich bin ostalgisch oder sowas. Aber zumindest bei dem, was man gedruckt so findet, ist das eigentlich immer ein Vorwurf an andere, während es durchaus Stimmen zu finden gibt, die das recht positiv schreiben. Also bis hin dann zu Maxim Biller, der, ich glaube so in den Mitte der 2000er Jahren, schreibt er einen Artikel, wo er die Bundesrepublik, die eigentlich immer kritisiert hat, als das freiste und liberalste Land irgendwie, das es je gab, irgendwie beschreibt.
Die alte
Bundesrepublik. Ja. Und die DDR hätte das zerstört und eigentlich sei man vom Osten übernommen worden und sowas. Okay. Ja. Also da werden dann die Narrative umgedreht. Und wenn man das so zusammenbringt, dann glaube ich, schärft das auch für den Blick, also A, dafür, dass sich natürlich auch für den Westen viel geändert hat, dass es auch da quasi gewisse, naja, Verklärungen gibt, wie man sie dem Osten häufig vorgeworfen hat und dass man ja das eben sehr parteiisch benutzt, diese beiden Begriffe. Und ich glaube, das so zusammenzubringen, das schärft doch irgendwie den Blick für die Debatte der 90er Jahre, die, wie schon gesagt, eben gar nicht so eine Ost-West-Debatte, sondern halt ja eine Ost-West-Debatte, die aber in Osten und Westen von Protagonisten geführt wurde, war. Und wenn wir dann quasi ein Kapitel weitergehen, dann würde ich sagen, heute dreht es sich eigentlich, wenn wir jetzt bei der Politik bleiben, und auch da kann man fragen, wie politisch ist dann Ostalgie, Westalgie, war das eine politische Debatte, dreht es sich eigentlich vor allem um die AfD.
Ja.
Und den Rechtspopulismus.
Ist das ein nostalgisches Phänomen?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also mein erster Zugang war eigentlich dieses erste englischsprachige Buch. Das habe ich ja geschrieben, als ich in London tätig war. Und da war ich auch in der Zeit des Brexit, was schon irgendwie so ein schwerer Schlag war, weil es eigentlich unsere Wahrnehmung von Großbritannien eben als einem sehr freien, liberalen, offenen Land von einem Tag auf den anderen ziemlich zerstört hatte und ich zumindest das nicht für möglich gehalten habe. Und dann gab es eigentlich sofort danach jede Menge Artikel, vor allem dann eben in eher linksliberalen Medien wie dem Guardian zum Beispiel, die das immer mit Nostalgie erklärt haben. Und die habe ich erstmal nur so gesammelt und mich dann gefragt, naja, was kann man damit machen? Welche Rolle spielt das dann in der Politik? Ist das wirklich eine gute Erklärung? Und irgendwann war dann der Punkt, wo genug beisammen war, um sich das dann auch mal ein bisschen genauer anzusehen. Und jetzt mein Eindruck irgendwie gerade dieser Brexit-Debatte war, dass eben die Leute, die für den Brexit waren, natürlich immer wieder mal auch über die Vergangenheit, über den Zweiten Weltkrieg und das Empire oder so geredet haben, aber relativ wenig kommt das vor, dafür aber sehr stark so eine Zukunftsvorstellung gepusht haben. Also wenn wir rausgehen aus der EU, dann wird alles besser. Dann haben wir mehr Geld für unser Gesundheitssystem, dann können wir unsere eigenen Grenzen regeln und so. Dann haben wir wieder Unabhängigkeit. Die hatten ein Versprechen, während die andere Seite, die für den Verbleib war, die hatte ja eigentlich nicht etwas Besseres für die Zukunft versprochen als, naja, wir sind ja drin, das wird sich so weiterentwickeln, läuft doch ganz gut.
Das heißt, und, die Remainer waren ja die eigentlichen Nostalgiker.
So weit würde ich nicht gehen, aber zumindest hatten die keine Utopie. Natürlich war die Utopie der Brexiteers komplett hanebüchen und irgendwie schon damals haben die Leute, die sich etwas besser im Politischen auskannten, gesagt, das wird niemals funktionieren. Jetzt wissen wir, hat natürlich nicht funktioniert, aber wenigstens sie hatten eine positive Message und die anderen konnten nur sagen, ja, wir wollen, dass es so weitergeht wie bisher und naja, das ist natürlich kein starkes Versprechen, zumal man ja große Teile in der Bevölkerung des Landes hat, für die es nicht gut läuft. Ja. Also wenn ich denen verspreche, es soll so weitergehen, die sagen, egal welcher Bruch passiert, Hauptsache es verändert sich irgendwas, denn mein Leben ist scheiße, so wie es ist. Ja. Und da würde ich sagen, ist es relativ klar und natürlich findet man auch bei den Remainern, also bei Camerons großer Rede im British Museum oder sowas, wo dann über den Zweiten Weltkrieg und über die Vergangenheit geredet wird, weil egal worüber wir reden, wir verknüpfen immer die Zeitebenen. Natürlich brauchen wir die Vergangenheit, um zu sagen, dies oder das war besser oder schlechter, hier stehen wir heute, das und das wollen wir in der Zukunft und so weiter. Also es gibt niemand, der nur nostalgisch oder nur in der Zukunft lebt, sondern das macht es eben aus, wir verknüpfen die Zeitebenen. Und wenn es jetzt um die AfD geht, würde ich sagen, ist die Gemengelage noch etwas komplizierter, aber auch da würde ich sagen, auch von Leuten wie Ilko Sascha Kowalczuk und andere das durchaus stark machen, dass man eben dort Nostalgie findet oder jetzt so eine Ostalgie 2.0.
Gesimme durch die Gegend knattern.
Genau, und so, Also solche Beispiele findet man und ich würde sagen, vielleicht trifft darauf heute sogar der Begriff Ostalgie mehr zu, als auf das, was wir in den 90er Jahren gefunden haben, weil der Bruch irgendwie noch stärker ist, das liegt noch weiter zurück und jetzt wird irgendwie tatsächlich sowas Neues beschworen, aber ich finde eigentlich so Begriffe wie, ich meine, das ist eine wirkliche Verzerrung von Vergangenheit und eine Fälschung auch von Vergangenheit, die da stattfindet und auch ein großes Nichtwissen eigentlich über die DDR, das dort ausgebeutet wird, das trifft es eigentlich eher, weil tatsächlich sehnen die Leute sich ja nicht nach der einmal real existierenden DDR, sondern da werden gewisse Elemente behauptet, die es dort gegeben hat, irgendwie einen größeren Zusammenhalt und so weiter. Und das wird quasi als in der Gegenwart vermisst und dann in die Zukunft projiziert.
Und niemand fragt sich, warum es diesen Zusammenhalt gegeben hat und wie die rechtlichen Umstände sein müssen, damit er wiederkommt.
Oder warum man am Telefon nicht so freigesprochen hat, wie man das heute kann, weil man immer nie ganz wusste, wer damit hört. Ja.
Aber wenn das eine Nostalgie wäre, die wir da sehen an der AfD, dann dürfte die ja eigentlich im Westen überhaupt nicht anschlussfähig sein. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie sie anschlussfähig ist. Also sehen wir vielleicht was ganz anderes, nämlich dass sie tatsächlich eine Vision formulieren.
Ja.
So absurd die sein mag, aber im Grunde haben wir dann dieselben Verhältnisse wie beim Brexit.
Ja.
Und die Letzten, die versucht haben, außerhalb der extremen Rechten eine Vision zu formulieren, das war letztendlich der Beginn der Ampel, die von allen Konservativen im Grunde zerschossen worden ist, sowohl medial als auch politisch zerschossen. Das heißt, die Ampel war eigentlich das nicht nostalgische Projekt und alle anderen waren Nostalgiker.
Ja,
das ist doch... Also, ja. Ich finde das eine tolle Erklärung. Also mit der kann ich super umgehen, weil die kann ich in drei Sätzen überall hinschmeißen und dann nicht mehr auf Twitter diskutieren.
Ja. Ich meine, das Problem bei solchen Erklärungen ist dann meistens, dass je tiefer man gräbt, dann doch Widersprüche auftauchen. Also erstmal könnte man sagen, dass es durchaus auch so Elemente gibt in Bezug auf die Bundesrepublik. Das ist ja auch irgendwie das Bezeichnende, dass hier alles Mögliche miteinander vermischt wird und den Leuten, die quasi die AfD gut finden, denen ist das eigentlich völlig egal, ob das irgendeinen Zusammenhang mit der Realität hat, ob das einer Überprüfung standhält, solange das quasi ihre Stereotypen, ihre Ressentiments anspricht. Also wir haben ja auch so Aussagen von Björn Höcke, die dann ja sogar der Siegfried da jetzt auch wieder gebetet hat, ich möchte meine alte Bundesrepublik zurück. Ja. Ja? Also da könnte man auch sagen, da könnte man auch wiederum mit Westalgie optieren. Und also einerseits alte Bundesrepublik, andererseits alte DDR, aber auf jeden Fall, so wie es momentan ist, ist es eben schlecht und dieser Staat muss weg, der dann ja auch wieder, und auch das wird ja nicht als Widerspruch wahrgenommen, mit der DDR gleichgesetzt wird. Also wir leben ja in einer Diktatur, stimmt, man darf nicht alles sagen und so weiter. Ja? Also da ist dann die DDR negativ, während sie in vielem anderen dann wiederum positiv ist. Und dann vergleicht sich ja, also Alexander Gauland hat die AfD ja auch mit dem neuen Forum verglichen, ja, das jetzt die Revolution macht gegen diesen unterdrückerischen Staat. Also das ist wie häufig auf der Rechten, ideologisch geht da vieles durcheinander, vieles steht im offenen Widerspruch zueinander, aber es ist einfach kein Problem, dieser Widerspruch, solange eben er sich mit den Ressentiments verträgt und klar ist, hier stehen wir, hier stehen die anderen, das lehnen wir ab und das hilft uns, das zu untermauern. Aber tatsächlich, wenn man den Schritt weitergeht, also ich meine, vielleicht ist das jetzt schon nostalgisch, könnte man auch wieder sagen, die Ampelkoalition zu verklären, also die sogenannte Fortschrittskoalition. Aber man muss schon sagen, also Philipp Stab, der Soziologe, macht das auch in einem Buch deutlich aus diesem Jahr, glaube ich, wo er das ziemlich klar aufmacht. Wenn man sich das eigentlich anguckt, also sowohl das deutsche Beispiel wie auch dann unter Biden mit dem New Green Deal in den USA, das waren ja Angebote zu sagen, okay, wir haben Probleme, wir haben den Klimawandel, wir akzeptieren das und wir können das ja ökonomisch nutzen. Also wir bauen jetzt Elektrofahrzeuge, wir haben hier einen Bedarf an neuen Firmen, neuen Innovationen. Meine ich und mit so Vision. Ja, wir haben ein Problem und wir wissen, wie wir es lösen können. Und das führt auch noch dazu, dass die Leute, die quasi so häufig als Abgehängte bezeichnet werden im Rust Belt, die früher in der Industrie gearbeitet haben, dass die wieder Jobs kriegen und so. Ja? Und da gibt es ja selbst Beispiele von Städten im Rust Belt in den USA, wo dann Fabriken wieder eröffnet wurden unter Biden und trotzdem hat die Mehrheit dort dann für Trump gestimmt. Ja. Und das ist irgendwie nur sehr schwer zu erklären. Und warum das nicht zu vermitteln war, dass man quasi die Herausforderung dieser Zeit und wie sich das Klima ändert, akzeptiert und das aber als eine Herausforderung sieht, die man bewältigen kann.
Weil es halt trotzdem immer noch mehr vom selben ist. Es ist immer noch dieselbe Verwertungslogik. Es ist immer noch, ne, es ist immer noch die Wachstumsidee, die dahinter steht und. Das heißt, wenn du nur oberflächlich drüber nachdenkst, dann sieht es so aus, als sollte es trotzdem immer noch so weitergehen. Nur, dass BASF jetzt nicht mehr der größte Staat im Staate ist, sondern als nächstes ist dann halt, keine Ahnung, Solarfirma Schneidereit der größte Staat im Staate. Ja. Aber letztendlich ändert sich am System nichts.
Ja.
Das heißt, es ist eine Systemnostalgie.
Vielleicht oder eben einfach so eine Starrköpfigkeit, so eine Betonhaltung. Also ich war jetzt gerade im Urlaub in Paris und in Amsterdam und da sieht man zwei Städte, gerade in Paris, die sich absolut revolutioniert haben. Also was da passiert ist in den letzten Jahren, die haben zusätzlich zu dem schon existierenden guten öffentlichen Nahverkehr ein komplett neues System gebaut, das den ganzen Ring um Paris anschließt. Neue riesige U-Bahn-Stationen in der Stadt, tief unter der Erde, Schnellzüge nach draußen und so weiter. Die Autowege an der Seine sind alle verschwunden und da sind jetzt Fahrradwege, es wurde begrünt. Es gibt überall Brunnen in der Stadt, wo man sich, ich meine, da ist das Problem mit der Hitze natürlich noch größer als in Berlin, wo man sich Wasser zapfen und berieseln kann und so weiter. Ähnlich Amsterdam. Es ist wirklich eine Stadt, wo die Fahrräder dominieren und auch das absolut anerkannt wird. Und die Autos müssen sich so ihre Plätzchen suchen. Da steht überall auf den Straßen, die Autos sind hier zu Gast. Ja. Und in Berlin wird jetzt auf der Kantstraße der Fahrradweg abmontiert und so weiter, wo man wirklich nicht glauben kann, wie so eine Starkköpfigkeit existieren kann, wo wir schon...
Aber auch das könnte ich als Nostalgie beschreiben.
Ja, ich würde sagen, das ist stärker. Das ist eigentlich eine... Ja, okay, jetzt falle ich so ein bisschen in die Rhetorik auch rein der Leute, die ich eigentlich kritisiere. Aber so eine Verweigerung, sich mit der Gegenwart und diesen Problemen auseinanderzusetzen, ja, sondern so ein Festhalten. Ich meine, wir sehen ja jetzt, wo das Festhalten an den Verbrenner hingeführt hat. Die deutsche Autoindustrie ist quasi, ja, schafft sich selbst ab, wenn man so will. Und man versucht irgendwie immer das weiterzumachen, was lief, aber man versucht nicht die Dinge, die es ja schon gibt. Also wir wissen es ja und wir wissen auch, dass das ein ökonomischer Vorteil sein kann. Wir sehen in China, wie die jetzt mit der Ölkrise umgehen und dass mehr als ein Viertel der Autos dort schon batteriebetrieben sind. Und wir wissen, was in Deutschland aufgebaut wurde mit der Solarenergie, durch staatliche Subventionen und wie das alles wieder abgewickelt wurde. Mhm. Ja. Und das würde
ich sagen. Wir machen es schon wieder.
Wir machen es schon wieder.
Daraus dann abgeleitet, wer sind wir? Wer wollen wir sein? Ja. Wenn du dir das anguckst, unter diesem Aspekt Nostalgie. Also dann ist doch ganz Deutschland eigentlich dem Vorwurf der Nostalgie zu unterwerfen, oder?
Ja. Ich meine, das könnte man so sehen, aber ich würde sagen, es ist sicher nicht ganz Deutschland, aber es sind große Teile und auch große Teile derjenigen, die momentan irgendwie in den Unternehmen und auch in der Politik den Ton angeben, die sich vielleicht gar nicht so zurücksehnen, aber die vor allem so weitermachen wollen, wie man das bisher gemacht hat und vielleicht auch tatsächlich glauben, dass das möglich ist. Anstatt irgendwie mit den Möglichkeiten, die man schon hat, und anstatt die weiter zu verfolgen. Ja.
Ist Nostalgie überhaupt das richtige Werkzeug, um die Gegenwart zu beschreiben?
Ja, also ich würde sagen, ich bin sehr vorsichtig bei dem Begriff und ich würde sagen, ja, wissenschaftlich sollte man ihn eigentlich nicht verwenden, weil da eben immer dieses Gepäck dabei ist, dieses ideologische Gepäck, dass man eben von so einer bestimmten Zeitordnung ausgeht, dieser modernen Zeitordnung, die auf die Zukunft weist. Wir sollen nach vorn schauen, wir sollen entsprechend in der Gegenwart handeln und wir sollen nicht zurückblicken. Und ja, vielleicht sollte man das auch jetzt noch bei dem, was wir gerade debattiert haben, weil das in die ähnliche Richtung geht. Das war ja auch so der Vorwurf, die Leute schauen zurück und halten daran fest und schauen nicht in die Zukunft. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Dinge, die man in der Vergangenheit finden kann, die man positiv einschätzen würde. Also ja, oder man könnte sagen, man könnte ja auch sagen, die Leute, die am Wohlfahrtsstaat, an Gewerkschaften irgendwie festhalten oder so, das sind ja auch Nostalgiker. Ja, also das würden ja quasi so Leute wie Peter Thiel oder Musk oder so, die ganz andere Zukunftsentwürfe, die würden ja sagen, nee, diese Staaten, die müssen abgeschafft werden. Ja, dass die hängen in der Vergangenheit fest. Ja, und wir wollen eine ganz andere Ordnung in der Zukunft. Ja, deswegen auch da ist es quasi immer komplizierter und es ist eigentlich immer ein Vorwurf an die anderen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Begriff politisch durchaus taugt, weil er einfach sehr gut strategisch ist, weil es immer gut den anderen vorzuwerfen, na, ihr steckt in der Vergangenheit, ich habe das Rezept für die Zukunft. Ja. Also zumindest nicht bei dem ich gelesen habe, habe ich kein einziges Beispiel aus der Politik gefunden, wo jemand sagen würde, ich oder meine Partei ist nostalgisch und früher war es doch besser und so weiter. Ja. Sondern es ist immer wieder das Versprechen, selbst wenn man sagt, früher war das und das besser, es in der Zukunft wieder herzustellen. Ja. Mhm. Auch da greift das ineinander. Deswegen glaube ich, also in der Politik funktioniert er sehr gut, aber gerade weil er dort sehr gut funktioniert, wäre er wissenschaftlich oder für analytische Zwecke problematisch. Und ich glaube, es gibt auch jede Menge anderer Begriffe, die man benutzen kann, die eben besser taugen. Also wenn es jetzt in der Populärkultur geht, dann ist, glaube ich, Retro ein neutralerer Begriff. Mhm. Einfach zu sagen, da kommen jetzt bestimmte Dinge zurück. Und für manche ist das nostalgisch, für manche ist das wiederum was Neues. Manche machen das sehr ironisch. Ja. Bei manchen geht es nur darum, vertraute Rezepte, das hat schon mal funktioniert. Also machen wir dann den 500. Superheldenfilm irgendwie und hoffen, dass das die Leute ins Kino lockt, weil das schon irgendwie bekannt ist. Ja, stimmt,
wenn man Nostalgie und Retro direkt gegeneinander stellt, merkt man auch tatsächlich, auch, vielleicht jetzt auch, weil ich dir eine Stunde zugehört habe schon, aber man merkt ja doch tatsächlich, dass Nostalgie irgendwie aufgeladen ist und Retro nicht, ja? Stimmt.
Ja. Ja. Ursprünglich war Retro auch so aufgeladen. Ach. Ja, also der Begriff kommt zeitgleich mit der Nostalgie auf in den 70er Jahren in Frankreich. Mhm. Und auch da geht es um zwei Sachen. Also das eine ist die Mode. Yves Saint Laurent macht Anfang der 70er Jahre eine große neue Modekollektion, die zu einem totalen Skandal wird. Also die wird überall verrissen, von der französischen Modejournalismus, aber auch weltweit. Und uns fällt, wenn man jetzt heute darauf zurückblickt, fällt es erstmal gar nicht so leicht zu verstehen, warum das damals so skandalös war. Ja. Denn das Skandalöse war erstmal, dass er eben eine neue Mode kreiert hat, die aber eine alte war. Also anstatt zu sagen, hier ist was radikal Neues, hat er eigentlich mit diesem radikalen Neuen der 60er Jahre, damals irgendwie der Minirock und all das, ja, diese futuristische Mode, hat er gebrochen und ist eben, hat auch gesagt, na, eigentlich gibt es nicht wirklich Neues, wir arbeiten immer mit Sachen aus der Vergangenheit, ist zurückgegangen und dann ist er noch ausgerechnet zurückgegangen zu den 1940er Jahren, also als Frankreich besetzt wurde durch die Deutschen und hat diese Mode wieder aufgegriffen, Midi-Röcke und Plateauschuhe und so weiter. Also die Plateauschuhe, die wir heute mit den 70er Jahren assoziieren, kommen eigentlich aus den 40er Jahren.
Ach, guck. Ja.
Und Yves Saint Laurent und andere haben das da wieder aufbeschworen und sein Modell war eigentlich Paloma Picasso, die Tochter von Pablo Picasso, denn die hat sich mit ihren Freundinnen auf Flohmärkten, hat die sich quasi, was sie einen Look genannt haben, zusammengestellt. Das heißt, die haben dort quasi alte Mode gekauft. Das war dann zu diesem Zeitpunkt die Mode aus den 40er Jahren und haben sich so angezogen und fanden das eben speziell sehr originell. Heute ist uns das selbstverständlich, aber damals war das noch was relativ Neues. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja erstmal, nee, alte Mode weg, wegwerfen, will ich nie wieder sehen, sondern ich kaufe neu, Kaufhäuser, irgendwie ständig gibt es neue Mono. Fast Fashion wäre jetzt eine Fortsetzung davon. Und damals war das etwas Neues, war auch so ein bisschen gegen Kultur und Hippie-Geist. Und der Saint Laurent hat sich davon inspirieren lassen und hat dann eben Mode gemacht, die sich an den 40er Jahren anlehnte. Und das war natürlich auch ein kalkulierter Skandal in Frankreich dieser Zeit. Und dann gab es eben auch eine Reihe von Filmen, La Combe Lucienne zum Beispiel und andere, die in den 40er Jahren in der Zeit der Besatzung gespielt haben. Und da gibt es dann gab es eine Debatte, zu der auch sich Michel Foucault geäußert hat in den Cahiers du Cinéma, Anti-Retro. Und da taucht dann auch der Begriff Retro auf. Das eine ist La Mode Retro. Also damals hieß Retro nicht überhaupt rückblicken in die Vergangenheit, sondern es bezog sich spezifisch auf die 40er Jahre. Sowohl was die Mode angeht, wie auch was den Film und die größere Popkultur angeht. Und erst so langsam wurde das zu einem neutralen Begriff, der eben heute weiß man das gar nicht mehr, dass sich das mal auf die 40er Jahre speziell bezog, sondern Retro ist einfach ja, Retro. Jede Phase der Vergangenheit, ja. Meistens eben des 20. Jahrhunderts. Ja.
Und jede Phase der Vergangenheit, die ich zwischenzeitlich nicht irgendwo kaufen konnte.
Ja,
das ist,
genau.
Glaube ich.
Ja. Also es muss mal weg gewesen sein.
Um es dann, muss mal nicht erwerbbar gewesen sein. So, das eigentlich. Es muss mal nicht neu, also es muss mal nicht hergestellt worden sein. Das ist eigentlich ist tatsächlich komplett durchkapitalisiert, die Idee der
Mittlerweile
Nostalgie.
Schon. Ja. Ursprünglich war das eher so was gegen den Kapitalismus. Ich kaufe nicht im Warenhaus, sondern ich kaufe eben schon mal getragene Mode. Und so ein bisschen ist das ja heute auch noch mit dem Secondhand. Aber,
na gut, ich kriege auch genauso viele neue Klamotten, wo die Hosenbeine Löcher haben. Also das ist ja wahrscheinlich auch da irgendwo einzuordnen.
Ne? Ja. Genau, und insofern würde ich dafür eigentlich den Begriff Retro vorziehen, weil, und dann kann man danach gucken, ja, warum wird das denn zurück, wer bringt was zurück und was assoziieren die damit? Und manchmal ist das eben auch ein Wissen darum, um welche Zeit es jetzt geht, aber ich würde sagen, die meisten, die jetzt heute da draußen in Anleihe an den 90er Jahren mit bauchfrei und Plateauschuhen und Schlaghosen rumlaufen,
die machen das nicht wegen der 90er Jahre, sondern die machen das halt, weil sie es geil finden.
Und dann weiß man natürlich noch weniger, dass diese 90er Jahre eigentlich ein Retro der 70er Jahre ist, die wiederum ein Retro der 40er Jahre ist. Und das, finde ich, macht es dann auch historisch wieder so interessant, dass wir jetzt in der Mode- und Popkultur quasi fast schon wie in der Archäologie diese ganzen Ebenen von Rückbezügen haben, die man erstmal aufspüren muss, wo man sich erstmal so ein bisschen mit Mode, und dasselbe gilt natürlich auch für Musik, Film, Literatur, vertraut sein muss, um diese ganzen Anleihen und Ebenen nachvollziehen zu können.
Tobias Becker, vielen Dank.
Danke, Holger.
Und sein Buch Heimweh nach gestern, eine Geschichte der Nostalgie in Deutschland, erscheint im September 2026 oder ist längst im September erschienen, je nachdem, wann ihr das hört. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.